Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die Folge 9 und 10 von Are You the One?
Let's go! Dina.
Ich muss eine kleine Warnung aussprechen. Eine Warnung? Eine Vorwarnung? Und ich und die Zuhörenden. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin echt relativ krank, muss ich sagen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in meiner Stimme wieder. Ich glaube, die ist ein bisschen nasal. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass meine Stimme irgendwie ein bisschen besser klingt, wenn ich krank bin, weil die ja nicht mehr so hoch ist. Ich hoffe, das ist der Effekt heute. Das wird sich jetzt im Schnitt zeigen.
Ich finde, du klingst hervorragend. Und ich freue mich auf die Folge mit dir.
Franzi, wir haben wieder ein paar Kommentare und Anmerkungen gekriegt. Und auf die will ich eingehen.
Was sagt die Kohorte?
Franzi, im Vorgespräch hat sich das so angehört, oder in unserem Vorgespräch, das klingt so formell. Als wir vorhin gesprochen haben, hattest du die Idee für eine neue Kategorie.
Ich dachte auch, die gäbe es schon, weil du hast das letzte Mal so gesagt.
Die gab es noch nicht. Aber wir haben ja sowieso die Kategorie am Anfang unserer Folge, dass wir die ZuhörerInnen-Nachrichten zur letzten Folge nochmal nachbesprechen. Aber es gibt da eine ganz besondere Form der Nachrichten, die wir kriegen. Und für die machen wir jetzt eine eigene Kategorie. Franzi, ich gebe den Go.
Männermail.
Wir haben wieder eine Männermail gekriegt. Und das finden wir ganz hervorragend. Und zwar hat nämlich der Mann uns geschrieben, das Verteufeln von Hierarchien und auch noch die Verbindung mit männlich dominierten Bereichen ist aus meiner Sicht sehr einseitig. Hierarchien geben klare Strukturen vor und ermöglichen eine schnelle und effiziente Entscheidungsfindung. Siehe Militär und Gesundheitswesen, da hängen Leben dran. 3 Ausrufezeichen.
Da hätte aber auch eins nicht gereicht.
Franzi, ich fand das wirklich eine spannende Anmerkung. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen Menschen so geht und dass viele Menschen entweder so denken oder sich das vielleicht doch irgendwie auch gefragt haben. Aber retten steile Hierarchien tatsächlich Leben? Oder kosten steile Hierarchien am Ende tatsächlich mehr Leben, als dass sie retten? Und um das zu beantworten, würde ich gerne eine kurze Exkursion machen in das Forschungsfeld des Voice Behavior. Und für Voice Behavior gibt es leider keine gute deutsche Übersetzung, aber das beschreibt den Prozess, in dem Mitarbeitende in eine Organisation ihre Ideen und Vorschläge einbringen. Und es gibt 2 Formen von Voice Behavior. Nummer 1, man hat Vorschläge, wie man etwas noch besser machen kann. Oder Nummer 2, man weist auf bestehende Probleme und Fallstricke hin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Are You the One als Beispiel nehmen, dann würde das Folgendes bedeuten. Voice Behavior wäre, wenn zum Beispiel ein Produktionsmitarbeitender sagen würde, wenn wir jetzt eine Kinky Party schmeißen, dann würde es richtig geil eskalieren. Das wäre verbesserungsorientiertes Voice Behavior. Oder aber wenn jemand sagen würde, wenn wir die sexistischen Sprüche von Sophia Tomala nicht rausschneiden, dann kriegen wir einen riesen Shitstorm und dann werden wir gecancelt. Das wäre dann zum Beispiel problemorientiertes Voice Behavior. Also um das zusammenzufassen, fällt unter Voice Behavior all die Form der Kommunikation innerhalb von einem Unternehmen, in dem es darum geht, seinen eigenen Ideen und Meinungen und Vorschlägen Gehör zu verschaffen oder halt auch auf Missstände oder Probleme hinzuweisen.
Okay, das finde ich logisch. Ich habe Voice Behavior vorher noch nie gehört. Was ich mich frage ist, wieso heißt das Voice Behavior? Vielleicht, weil man dann so seine Stimme erhebt?
Ich glaube, auf Englisch macht das Sinn, auf Deutsch aber halt nicht ganz so sehr. Aber tatsächlich habe ich schon öfter gehört, dass der Name zu Verwirrung führt.
Okay.
Aber ich finde es spannend, dass du sagst, du hast Voice Behavior noch nie gehört. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Franzi, Voice Behavior in Organisationen, das ist mit allen möglichen tollen Sachen assoziiert, die eigentlich jedes Unternehmen haben will. Nämlich Kreativität, Innovation, bessere Performance von einem Unternehmen und tatsächlich auch bessere Umsätze. Und es hat auch positive Auswirkungen auf die Mitarbeitenden. Denn die fühlen sich gehört, die nehmen weniger Stress wahr, die fühlen sich besser und die sind an das Unternehmen gebundener. Und wenn man drüber nachdenkt, dann klingt das ja eigentlich auch logisch, ne? Vor allem für komplexe Aufgaben sind ja verschiedene Ideen und Ansichten super wichtig. Denn jede Person hat ja immer so einen Blindspot für was. Und deswegen ist es wirklich toll, wenn es mehrere Leute gibt und mehrere Leute ihren Input geben können. Und tatsächlich sind vor allem große Unternehmen, moderne Unternehmen, die sind verrückt nach Voice Behavior. Und es gibt so unfassbar viel Forschung, die sich ansieht, wie man seine Mitarbeitenden zu Voice Behavior bewegen kann, wie man ein Klima erschaffen kann, in dem das mehr vorkommt. Und du und die Zuhörenden, ihr könnt ja mal raten, was einer der Hauptfaktoren ist, die Voice Behavior begünstigen.
Ich würde jetzt mal aus dem Bauch hinaus sagen, wenn es die andere Partei interessiert, wenn man das Gefühl hat, dass es gewertschätzt wird und nicht so von oben herab geurteilt wird, dass man halt seinen Senf dazu gibt. Also ja, das wäre so, ich glaube, dann würde ich meine Stimme erheben.
Ich glaube, in dem, was du gesagt hast, da steckt das Richtige drin, nämlich flache Hierarchien. Und das macht ja auch Sinn, ne? Denn wenn ihr euch mal vorstellt, ihr arbeitet irgendwo, wo es ganz steile Hierarchien gibt, ihr müsst vielleicht euren Chef oder eure Chefin mit Professor Dr. XY ansprechen, kann man sich mal fragen, wie wahrscheinlich das ist, dass ihr der Person dann sagen würdet, wenn ihr einen Verbesserungsvorschlag habt. Und noch wichtiger, wie wahrscheinlich es wäre, dass ihr die Autorität der Person untergrabt und der Person sagt, dass sie kurz davor ist, einen großen Fehler zu machen. Ich kann euch sagen, anhand der Forschung kann man sagen, dass die Chance eher gegen Null geht. Und in so Unternehmen wie Apple, Microsoft ist es natürlich blöd, weil es vielleicht dazu führt, dass sie ein scheiß iPhone designen. In anderen Bereichen, in anderen Branchen, kostet das tatsächlich aber Leben. Zum Beispiel in der Luftfahrt, im Militär und im Gesundheitswesen. Und das Tolle an der Forschung zu Voice Behavior ist, dass es bei den Präsentationen auf Konferenzen, Franzi, da geht es eigentlich immer richtig ab. Denn fast jede Präsentation wird mit irgendeinem Flugzeugabsturz eingeleitet und den dazugehörigen Aufnahmen so aus dem Cockpit. Denn was so viele Flugzeugabstürze gemeinsam haben, wenn man sich die Aufnahmen aus dem Cockpit anhört, dann hört man erschreckend oft, dass jemand im Hintergrund, der Co-Pilot oder eine Stewardess, versucht, den Pilot auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Oft aber halt extrem zaghaft und vorsichtig, nur andeutungsweise. Man hört da klar, jemand versucht Voice Behavior, aber traut sich nicht so richtig. Und Franz, ich finde es spannend, dass du gesagt hast, du hast von Voice Behavior noch nie gehört. Denn auf der Konferenz, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich tatsächlich einen Vortrag zu Voice Behavior gegeben. Und ich habe meine Präsentation nämlich ganz so, genau so eingeleitet. Denn ich habe direkt mit einer Explosion begonnen. Literally. Ich habe nämlich ein Bild gezeigt von einem Flugzeugcrash auf dem Flughafen von Teneriffa, wo tatsächlich, dadurch, dass nicht richtiges Voice Behavior im Cockpit stattgefunden hat, über 500 Menschen gestorben sind.
Okay, das ist ziemlich krass. Also ich kann mich nur damit entschuldigen, dass ich sage, dein Vortrag ist mir vielleicht nicht in Erinnerung geblieben. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich dachte, dass du unfassbar witzig bist.
Franzi, ich habe aber auch ein paar Good News. Denn viele von diesen Fällen, von diesen Flugzeugabstürzen, die man hätte verhindern können, wenn einfach nur jemand stärker Voice Behavior gemacht hätte oder besser zugehört hätte, die sind tatsächlich aus den 70er und den 80er Jahren. Und seitdem ist auch wirklich viel passiert. Denn die Luftfahrt, die hat sich ja diese ganzen Sachen, die hatten ja zum Glück diese ganzen Aufnahmen, haben sich das angehört, haben das analysiert und die haben reagiert. Und die haben erkannt, dass flache Hierarchien tatsächlich Leben retten können und haben sich verändert. Und die Hierarchien in der Luftfahrt sind auf jeden Fall, vor allem durch diese Fälle, viel flacher geworden. Und etwas Ähnliches wird tatsächlich auch im Gesundheitswesen versucht und auch im Militär. Denn auch da kann Voice Behavior Leben retten. Und soweit ich das weiß, sind die flachen Hierarchien im Gesundheitswesen in Deutschland noch nicht so angekommen. In den Niederlanden aber tatsächlich schon. Und ich war vor ein paar Jahren mal im Krankenhaus in den Niederlanden für so eine kleine Operation, war jetzt nichts Schlimmes. Aber als dieses Ärztinnen-Team reinkam, da haben die sich alle mit Vornamen angesprochen. Die haben sich alle mit Vornamen bei mir vorgestellt. Und dann standen die so im Team um mich herum und haben dann so im Plan besprochen, was die jetzt genau machen, was so der Plan ist. Und ich schwöre dir, man hätte anhand von deren Interaktionen nicht erkennen können, wer jetzt tatsächlich Arzt oder Ärztin war und wer jetzt hier eher die OP-Assistenz und wer einfach nur ein Student oder eine Studentin. Und als ich das gesehen habe, war ich wirklich sehr froh. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, denn anhand der Forschung standen die Chancen ja dann relativ gut, dass wenn der Arzt oder die Ärztin, der mich operiert hat, sein Skalpell in mir vergessen hätte, dass sich da jemand aus diesem Assistentinnen-Team getraut hätte, was zu sagen. Denn das ist jetzt ja auch kein Beispiel, was ich mir ausdenke. Das mit dem Skalpell vergessen und niemand traut sich, was zu sagen. Das ist tatsächlich anscheinend schon häufiger passiert. Und die Voice-Forschenden haben da, glaube ich, 300.000 Cases auch zu. Um das jetzt zusammenzufassen. Struktur ist super. Wenn jede Person weiß, was ihre oder seine Aufgabe ist, dann ist das förderlich. Aber Struktur kann es halt auch ohne steile Hierarchien geben. Denn steile Hierarchien, die kosten Leben.
Voll. Ich habe mir auch gedacht, dass der einzige Punkt, wo ich diesem Mann aus der Männermail zustimme, dass es natürlich super ist, wenn man klare Aufgabenbereiche abgesteckt hat. der argumentiert ja auch damit, dass es dann effizienter wird. Das ist ja auch so, wenn klar ist, die Person entscheidet das und die andere Person führt das zum Beispiel aus. Aber es muss ja nicht in der Wertung so sein, dass das dann unterschiedlich viel wert ist und dann die eine Person dadurch automatisch über der anderen Person steht. Also genau, was du gesagt hast, es muss ja nicht dadurch eine Hierarchie geben, nur weil es unterschiedliche Aufgabenbereiche gibt.
Absolut. Und ich möchte auch noch mal kurz dazu sagen, der Mann, der diesen Kommentar geschrieben hat, der steht natürlich jetzt hier nicht alleine mit dieser Annahme. Und ich finde es auch noch mal wichtig zu sagen, diese Idee, dass man halt steile Hierarchien braucht, dass jeder und jede ihren Platz kennen muss, dass man mit harter Hand was führen muss, ne? Das hält sich ja schon wirklich hartnäckig. Ich glaube, vor allem auch in Deutschland, da kenne ich auch eine witzige Anekdote von einer meiner Bekannten, die hat ihre Doktorarbeit in Medizin geschrieben. Und da gab es irgendwie ein ganzes Komitee und die hat eine Gruppe von mehreren Ärzten eine E-Mail geschrieben mit irgendeiner Bitte. Und sie hat die E-Mail abgeschickt und ich glaube, 2 Minuten später hat der Supervisor sie angerufen, war völlig außer sich, hat gesagt, wie konntest du das machen? Du hast nur geschrieben, hallo Doktor sowieso, hallo Doktor sowieso und hallo Doktor sowieso. Aber die sind nicht nur Doktoren, die sind auch Professoren. Du hättest schreiben müssen, hallo Herr Professor Doktor sowieso. Und dann hat er veranlasst, dass sie jeden einzelnen von diesen 5 Männern anrufen musste, um sich persönlich bei denen zu entschuldigen. Und sie hat erst gedacht, okay, der überreagiert. Die werden bestimmt alle ans Telefon gehen und sagen, ach, ist nicht so schlimm. Tatsächlich gingen, glaube ich, alle von denen ans Telefon und haben so in die Richtung was gesagt von wegen, ja, gut, dass sie anrufen und sich entschuldigen. Denn so hätte ich nicht geantwortet.
Dina, was ist das für eine Geschichte?
Das ist ganz schön wild, ne?
Das ist wild. Und ich meine, was sagt das auch über diese Menschen aus, dass denen das so wichtig ist? Ich meine, du bist ja jetzt auch ein Mensch mit Titel. Würde es dir jemals in den Sinn kommen, Menschen nicht zu antworten, weil die nicht sagen, Doktor?
Würde ich mir nochmal überlegen.
Kommt drauf an, wer, ne?
Kommt drauf an, wer.
Wenn die Männermails zu hart werden, niemals ohne Doktortitel antworten.
Aber auf jeden Fall, Franzi, diese Idee, ne, dass es klare Hierarchien braucht, steile Hierarchien braucht, das hält sich halt vor allem stark in so männerdominierten Umgebungen. Und das ist nicht, weil Männer schlechtere Menschen sind, absolut nicht, sondern weil Männer halt oft sozialisiert werden mit diesen sehr stereotypen Männlichkeitsvorstellungen, nämlich, dass ein echter Mann hart sein muss, dominant sein muss und vor allem halt Dominanz und Kontrolle über andere Menschen erlangen muss. Und das schadet Männern ganz genauso wie Frauen. Und das führt dazu, dass sich diese stereotypischen Vorstellungen davon, was das bedeutet, der oder die Chefin zu sein, halt vor allem in so männerdominierten Umgebungen durchsetzen und dann halt in diesen Männerdomänen auch sich steile Hierarchien durchsetzen, die am Ende allen schaden. Und ich glaube, langsam ändert sich was. Das hält sich schon auch noch hartnäckig. Aber ich verspreche euch, dass wenn ihr eure Mitarbeitenden mal fragt, was denkst du, hast du eine gute Idee? Oder wenn ihr vielleicht mal klar macht, dass ihr nicht unfehlbar seid und dass ihr auch manchmal Fehler macht und dass man euch darauf hinweisen kann, dann wird auf gar keinen Fall sofort das ganze Unternehmen zusammenbrechen.
Amen.
Franzi, es war jetzt hier schon wieder ein Mini-Essay, ne? Deswegen machen wir die nächsten 2 Fragen. Wir machen die nur ganz knapp, okay?
Okay, zack, die Bohne.
Aber ich könnte mich in solchen Fragen echt verlieren, ne? Ich könnte hier stundenlang drüber sprechen.
Ich habe richtig Bock nochmal auf Special-Folgen mit Q&A. Das waren auch teilweise, okay, ich habe viele Lieblingsfolgen, aber die waren schon dabei.
Ich habe mich tatsächlich richtig gefreut, dass diese Frage hier reinkam, ne, oder diese Anmerkung. Denn es wirkt vielleicht so, als hätte ich irgendwie gar keinen Forschungsschwerpunkt, weil ich anscheinend mal zu jedem Thema mal irgendwas herumgeforscht habe. Aber das wirkt, glaube ich, nur so, weil ja mein Forschungsschwerpunkt tatsächlich Geschlechterstereotype sind. Und die spielen ja bei allem irgendwie mit rein. So zum Beispiel halt auch bei Voice Behavior. Und deswegen habe ich halt auch mal ein Voice Behavior Projekt gemacht. Das war schön.
Ich würde sagen einfach, du bist eine Forschungsmaschine, Dina. Und
danke dir.
Ehrlich gesagt ist es ja auch so, dass wenn man, je mehr man forscht und je weiter man ist in der akademischen Karriere, desto mehr Forschungsschwerpunkte hat man auch. Also du hast einfach einen guten Job gemacht.
Ich habe tatsächlich nur einen Forschungsschwerpunkt und ich glaube aber halt, dass sich durch diese Geschlechterstereotype lässt sich einfach alles erklären. Glaube ich ganz fest.
Ja.
Okay, nächste Frage. Eine Person hat nämlich auch uns geschrieben, ich finde erschreckend, was Jenny und so für ein Bild von Beziehungen haben. Und sie ist ja nicht alleine damit. Dieser ganze Toxic Red Flag Kram ist so weit verbreitet. Meint ihr, sowas kommt gesellschaftlich von fehlenden Role Models für gesunde Beziehungen und dem, was so in Film und Medien vermittelt wird? Gott, ich könnte auch schon ein Essay schreiben. Ich gebe eine kurze Antwort. Ich liebe diese Anmerkung. Wir werden da auf jeden Fall auch noch ganz oft drauf zurückkommen. Aber die kurze Antwort ist, ich denke ja. Ich denke, Filme und Medien, und da gehört auch auf jeden Fall Reality-TV dazu, die vermitteln ein falsches Bild von Beziehungen. dass sie schmerzhaft sein müssen, dramatisch, dass der Wert von einer Frau sich dadurch ergibt, ob sie einen Bad Boy ändern kann oder nicht. Denn Filme, die vermitteln uns das, dass die Frauen, die es wert sind, dass die es schaffen, einen Mann, der sich nie binden wollte, an sie zu binden.
So wie die Jenny, den Lukas.
Und auch das wird nicht gut ausgehen. Sag ich dir jetzt schon.
Im Leben nicht.
Eine letzte Frage, die skippen wir. Die machen wir nächstes Mal. Oder wir schieben die auf das Q&A. Ich liebe eure Fragen. Bitte schickt uns weiterhin eure Fragen und Anmerkungen. Da sind so viele geile Sachen dabei.
Aber dann würde ich sagen, ich gebe dir eine Mainplot-Summary für Folge 9 und 10 von Are You The One. Mark Lovin und Asena sind doch kein Perfect Match. Tara denkt, dass es ihr Fehler ist, dass Nicola abgehauen ist, weil sie ihm einfach nicht genug gezeigt hat, dass sie ihn mag. Und für Nicola, da ist das alles wahnsinnig schwer. Laura ballert gegen Tara und Dana. Die zwei würden ein ganz falsches Spiel spielen. Und danach, da heben Laura und Nicola ihre Exklusivität einfach auf. Linda wird jetzt zum Stammgast auf der Blacklist von Dana und Jenny. Und Sophia Tomalla gendert wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte von Aito. Woraufhin sie Dana bedrängt, doch etwas mehr rumzumachen. Jenny schiebt ihr Vertrauensproblem auf die anderen Frauen und schreit so lange auf Linda ein, bis sie weint. Und danach rechtfertigt sie ihre verbalen Attacken damit, dass Linda sie ja als erstes attackiert hätte und dass sie respektlos sei. Die 10. Folge startet mit einem Blackout und Jenny sagt, dass Linda selbst schuld ist, dass sie sie zum Weinen gebracht hat, weil sie sich so in ihre Opferrolle suhlt. Linda selbst ist enttäuscht von Lukas, weil der keine Partei ergreift. Und Laura macht jetzt komplett Politik gegen Dana. Die Mundspül-Kotz-Challenge gewinnen Khan und Tara und Nicola und Laura Brunett, woraufhin Dana weint, weil sie Lauras Attacken jetzt auch nicht mehr aushält. Und nach dem Go-Kart-Date gehen Nicola und Laura in die Matchbox.
Franzi, ich liebe wieder alles daran.
Es waren gute Folgen, oder?
Es waren gute Folgen. Lass uns mit Jenny starten.
Was denkst du?
Franzi, mich macht das fertig. Und es ist eigentlich ja das gleiche Thema. Ich habe das Gefühl, nichts verändert sich. Die Bottomline für mich oder das Hauptproblem ist, Jenny ist sauer auf Linda. Dabei sollte sie eigentlich ihren Ärger gegen Lukas richten. Aber es ist natürlich immer einfacher, auf irgendwelche anderen Frauen sauer zu sein und die als das eigene Feindbild zu erklären, als die Männer, mit denen man da gerade versucht, was zu starten.
Ja, haben wir eigentlich auch vor ein paar Folgen oder schon in mehreren Folgen genauso eingeordnet. Und ich sehe das ja auch weiterhin. Ich verstehe nicht, was konkret ihr Vorwurf an die Linda ist. Sie sagt die ganze Zeit einfach nur, die ist respektlos. Aber es ist Lindas gutes Recht, den Lukas kennenzulernen. Die zwei haben einen Vibe. Und ich finde ihr Verhalten einfach schlimm. Dina, ich habe sehr viel dazu zu sagen und das machen wir gleich, wenn es um die Matching Night geht.
Das machen wir, denn die Geschichte ist ja da noch lange nicht zu Ende. Franzi, was nächstes habe ich mir aufgeschrieben für diese Folge. Diese ganze Sache zwischen Laura und Tara und Nico geht ja auch weiter. Es ist auch immer noch eine Never-Ending-Story. Was denkst du denn dazu?
Also der Moment, in dem Tara sagt, es ist ihre Schuld, dass der Nicola weg ist, weil sie ihm nicht genug gezeigt hat, dass sie ihn toll findet, den fand ich sehr traurig. Weil eigentlich war das ja klar, das hätte der Nicola schon wissen können. Und er hat sich da irgendwie einfach leiten lassen, aber das ist definitiv nicht Taras Schuld. Also das fand ich irgendwie schon ein bisschen schade.
Franzi, ich habe mich so in der Tara wiedererkannt. Ne? Ich habe auch schon öfter mir gedacht, ich habe einem Mann nur einfach nicht klar genug gesagt, was ich gerne hätte oder was ich mir wünsche oder was ich den toll finde. Aber von außen gesehen ist es das selten. Aber trotzdem fand ich es einen sehr starken Moment, dass die Tara gesagt hat, ich riskiere jetzt einfach mal alles und ich gehe all in. Und ich zeige mich einfach mal vulnerabel. Und danach muss sie sich ja zumindest keine Gedanken mehr machen, ob es an ihr lag.
Voll, das fand ich auch cool, dass sie es einfach nochmal dann für sich geklärt hat. Ich mag die Tara.
Mag die Tara auch. Ich mag auch den Tim. Kracher Überleitung. Sonst, ich mag den Tim richtig gerne. Aber der hat in dieser Folge was gesagt. Und das fand ich wirklich, wirklich problematisch. Denn er sagt in dieser Folge, und es ist nur ein Nebensatz, aber der ist mir richtig herausgestochen, der sagt, wieso reizen mich Frauen, die einen Knacks haben? Da habe ich mich natürlich gefragt, was meint er denn mit Knacks haben? Meint er damit irgendwie Frauen, die psychologische Probleme haben? Und wenn ja, dann finde ich das wirklich eine problematische Aussage. Und es würde wirklich nicht für ihn sprechen. Denn ich habe mich natürlich mal gefragt, was könnten die Gründe dafür sein, dass der Frauen, die einen in Anführungszeichen Knacks haben, toll findet? Und keiner von diesen Gründen ist schön. Denn Grund Nummer eins könnte sein, dass der Frauen mit in Anführungszeichen Knacks attraktiv findet, weil er die gerne retten möchte und sich selber auf so einem, als Retter auf so einem weißen Pferd gerne sehen würde. Und das finde ich schwierig, weil ich glaube, das bringt eine komische Balance in so eine Beziehung, wenn die eine Person ganz klar die mit, in Anführungszeichen, dem Knacks ist und die andere Person in dieser weißer Ritter, weißer Retter Position ist, die andere Person beschützt und die auf die aufpasst. Ich glaube, dass das schwierig ist, vor allem wenn diese Dynamik direkt von Anfang an besteht. Klar gibt es mal Phasen, wo es einer Person besser geht als der anderen oder wo eine Person mal stärker ist als die andere und wo man sich dann so ausgleicht, ist auf jeden Fall normal in einer Beziehung. Wenn es aber direkt von Anfang an so eine Dynamik ist, finde ich das bedenklich, muss ich sagen. Vor allem halt auch, denn weil ich mich dann frage, wenn jemand sich selbst gerne als Retter so auf dem weißen Pferd sieht, muss man sich ja schon fragen, ob die Person dann halt wirklich möchte, dass es der anderen Person tatsächlich irgendwann besser geht. Denn wenn dein Selbstbild ist, dass du der Retter auf dem weißen Pferd bist, dann kommt dir das ja eigentlich gar nicht gelegen, wenn es der anderen Person dann besser geht. Sondern dann ist es für dich ja schon eigentlich von Vorteil, wenn die weiterhin in der Position bleibt, wo sie einen leichten Knacks hat.
Darf ich kurz noch zwei andere Ideen einwerfen?
Unbedingt.
Was ich gedacht habe, ist, es könnte ja auch sein, dass er damit meint, dass er eine emotionale Tiefe an Frauen sehr schätzt. Was natürlich auch ist, wer viele Traumata hat, weiß viel, wie das Leben auch mal nicht schön sein kann und kann empathisch und stark auch gleichzeitig sein. Das wäre eine positivere Erklärung. Und vielleicht auch, dass er Frauen, die ein bisschen resilient sind, gut findet, die viel überstanden haben, aber dass es ja, das wäre einfach die positive Auslegung.
Andere positive Auslegung kann natürlich auch sein, dass man sich vielleicht selber sieht als eine Person, die einen kleinen Knacks hat. Und dass man sich dann von Personen, die, ich sage das jetzt immer mit Anführungszeichen, ne, auch einen kleinen Knacks hat, dass man sich den Personen vielleicht eher verbunden fühlt und das Gefühl hat, okay, die Person, die kann mich wirklich verstehen. Die Person weiß, wie sich das vielleicht anfühlt und wir sind vielleicht direkt auf so einer Ebene, die eine Person, die vielleicht noch nie so mit psychischen oder mentalen Problemen oder Situationen zu kämpfen hatte, vielleicht nicht verstehen kann. Kann natürlich auch sein. Ich habe noch eine unschöne Erklärung.
Erzähl.
Es könnte natürlich auch sein, dass jemand, der vor allem Frauen anziehend findet, die in Anführungszeichen Knacks haben, dass das daran liegt, dass die Person gerne die Oberhand in einer Beziehung haben möchte und sich der anderen, der Person mit dem vermeintlichen Knacks, überlegen fühlen möchte. Das fände ich natürlich schon wieder ein bisschen problematisch.
Voll.
Ich hoffe, der Tim gibt uns da nochmal einen größeren Einblick, denn ich fand das wirklich problematisch, was er gesagt hat. Vor allem, weil er uns nicht mehr Kontext gegeben hat, weil er uns keine weiteren Aussagen gegeben hat, die uns Hinweise darauf geben können, welche dieser Erklärungen jetzt eher auf ihn zutreffen. Ich möchte wirklich glauben, dass es diese eher positiven sind.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, für mich ist Reality TV gerade deshalb so spannend, weil ich finde, dass das, was wir dort auf dem Bildschirm sehen, tatsächliche Problematiken und Dynamiken sind, die so viele Menschen kennen und wenn man mal ganz ehrlich ist, mit denen man sich oft identifizieren kann. Denn was wir bei Aito sehen, das sind ganz, ganz viele problematische Beziehungsdynamiken. Wir sehen Jenny, die sich immer wieder auf die Red Flags stürzt. Wir sehen Nico, der sich versucht, alles offen zu halten. Wir sehen ganz viel Verhalten, was ich als Bindungsängste interpretieren würde. Und wir sehen viel suboptimale Kommunikation. Und das überrascht mich kein bisschen, denn zwischenmenschliche Beziehungen sind schwer. Und wenn man nicht die Chance ergreift, zu ergründen, welche Glaubenssätze man in sich trägt, welche Herausforderungen man hat und wieso man immer wieder an den oder die Falsche gerät, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man sich immer wieder in ähnlichen Beziehungsmustern wiederfindet.
Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass ihr an euren zwischenmenschlichen Beziehungen arbeiten wollt, dann haben wir jetzt euer Perfect Match. Unser Partner Pierce bietet psychologische Unterstützung und Beratung in Form von Online-Gruppenkursen an. Mit der Unterstützung von erfahrenen PsychologInnen arbeitet man an genau den Themen, die einen beschäftigen, ohne Rezept oder Wartezeit.
Und Pierce hat auch einen speziellen Gruppenkurs, um bessere Beziehungen zu führen. In diesem Kurs geht es darum, die eigenen Herausforderungen und Glaubenssätze besser zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, woher die eigenen Verlust- oder Bindungsängste kommen, wie frühe Bindungserfahrungen einen geprägt haben und wieso man sich vielleicht immer wieder in toxischen Beziehungen wiederfindet. Zusammen mit der Gruppe lernt man, wie man seine Konfliktfähigkeit verbessern kann, Muster durchbrechen kann, klare Grenzen setzt und dem eigenen Bedürfnis nach erfüllenden Beziehungen näher kommt.
Wenn das für euch gut klingt, dann könnt ihr das Ganze jetzt unverbindlich testen. Denn der erste Monat ist ganz umsonst.
Für unsere Kohorte gibt es noch einen extra Bonus, denn wenn ihr euch für Pierce entscheidet, gibt es mit dem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, nochmal einen extra Monat umsonst. Aber auf jeden Fall hat die Aussage mich auch noch an zwei Studien erinnert, die ich mal vor Jahren gelesen habe und ich habe die nochmal rausgesucht. Und tatsächlich gibt es eine Studie von 2012, Da haben die tatsächlich gefunden, man muss dazu sagen, es war ein kleines Sample, aber die haben gefunden, dass deren Versuchspersonen zumindest Frauen, die psychologisch vulnerabler aussahen, attraktiver fanden als Frauen, die nicht psychologisch vulnerabler aussahen. Aber tatsächlich fanden die halt die nur attraktiver, aber nicht als langfristige Partnerin.
Okay, spannend. Das erinnert mich ein bisschen an eine Bekannte von mir, deren Ex-Person hat zu ihr gesagt, sie findet sie am schönsten, wenn sie weint, weil sie dann so verletzlich ist.
Ich glaube, offensichtlicher kann man eine rote Flagge nicht schwenken, ne? Ich habe noch eine andere Studie, die ein bisschen Ähnliches dazu gefunden. Und zwar, ich glaube, vielleicht kennst du die. Denn ich glaube, als sie herauskam, haben die ganz schön viel Backlash dafür gekriegt. Und zwar haben die sich wissenschaftlich die Hot-Crazy-Matrix angeschaut. Kennst du die Hot-Crazy-Matrix?
Mm-mm.
Okay, die Hot-Crazy-Matrix. Habe ich das erste Mal davon gehört, von bei How I Met Your Mother. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da erzählt nämlich Barney Stinson, einer von diesen sehr problematischen Charakteren aus der Serie, davon, dass es halt diese Matrix gibt, ne, also diesen Graphen, der halt quasi aussagt, dass eine Frau immer genauso heiß sein muss, wie sie verrückt ist. Und dass es eine optimale Linie gibt und dass, wenn eine Frau verrückt ist, muss sie halt auch heiß sein, um das auszugleichen.
Wow. Und was hat die Wissenschaft daraus gemacht?
Die Wissenschaft hat sich angeguckt, wie es aussieht, ob Männer Frauen attraktiv finden und daten würden, die zum Beispiel hochscoren auf Borderline Personality Traits und auf Psychopathie. Und tatsächlich haben die gefunden, dass Männer kein Problem damit haben, Frauen zu daten, die hoch sind auf Borderline Personality Traits und Psychopathie, solange sie nur heiß genug sind.
Ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll.
Hat die auch ein bisschen wild.
Natürlich wichtig zu sagen, dass wir keine psychischen Krankheiten, Störungsbilder stigmatisieren und sagen, die sind nicht datable. Aber dieser Zusammenhang mit, dass die nur heiß genug sein müssen und dann ist es dann doch okay, obwohl es sonst, wenn sie eben weniger heiß sind, nicht okay sind, das geht gar nicht.
Stimme ich dir völlig zu. Franz, ich glaube, ich möchte einfach daran ganz feste glauben, dass der Tim das nicht so gemeint hat, dass er das vielleicht einfach nur so unbedacht dahingesagt hat. Oder dass er vielleicht ein bisschen Selbstreflexion hatte und vielleicht dem das bei sich selber aufgefallen ist und der jetzt mal ein bisschen darüber nachdenkt. Aber ich würde sagen, dass wenn man als Person feststellt, dass man irgendwie ein Fable dafür hat, wenn ein potenzieller Partner oder Partnerin es psychologisch nicht gut geht, dann ist das auf jeden Fall ein Grund, um mal darüber nachzudenken, woran das liegt. Nicht weniger problematisch war die Bachelor Night. Ich sehe vor allem zwei Sachen. Nummer eins. Dana will Bachelorette werden und die Sophia Tomala macht sich lustig. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Das ist doch einfach, ist doch okay.
Absolut. Ich finde es völlig legitim, dass Dana Bachelorette werden will. Ich finde es nicht okay, sich darüber lustig zu machen. Was ich auch nicht okay fand, war, dass jemand gesagt hat, der Tim wäre zum Schoßhündchen mutiert. Und ich glaube, da beziehen sie sich darauf, dass Tim und Dana eine beidseitige Abmachung hatten, wo sie nur am Abend exklusiv sind und während dem Tag machen können, was sie wollen, aber es trotzdem noch ein paar Regeln gab. Das haben sie so beidseitig für sich entschieden. Und ich finde das ein bisschen wild, dann den Tim zum Schoßhündchen zu erklären. Und tatsächlich ist das auch was mir so im Alltag öfter begegnet, dass sobald Männer mit Frauen irgendwie etwas ausmachen oder zusammen eine Abmachung aufstellen, dass dann direkt gesagt wird, der Mann wurde geknechtet oder ist ein Schoßhündchen.
Verrückt, ne? Obwohl das dann beidseitig ist.
Absolut. Denn die haben sich ja zusammen dafür entschieden. Das finde ich auch ein bisschen wild. Wir trauen ja immer Männer zu, dass sie alles im Griff haben, dass sie total agentisch sind. Aber wenn die dann eine Sache machen, die nicht so ganz in unser Bild passt, dann muss es direkt sein, weil die geknechtet wurden von jemandem.
Dabei glaube ich, dass der Tim die Dana einfach wirklich gut findet.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Bin gespannt, wie es mit denen weitergeht.
Wir haben am Anfang ja auch schon über die Jenny gesprochen. Aber ich finde, in der Matching Night, da eskaliert das auch einfach nochmal richtig.
Ja, also es eskaliert ja einfach und die Jenny schreit auf die Linda ein, beziehungsweise am Anfang versucht die Linda auch noch total sich zu wehren, aber sie wird immer kleiner und die Jenny wird immer lauter und man sieht schon, dass es so bricht in der Linda und trotzdem hört die Jenny nicht auf und dann weint die Linda. Und mir, Dina, hat es das Herz gebrochen. Ich fand das wirklich überhaupt nicht okay. Also auf jemanden einzutreten, der oder die eh schon am Boden liegt, das finde ich ist einfach ein absolutes No-Go. Aber was mich noch viel wütender gemacht hat als die Aktion an sich, ist Jennys Reaktion darauf, dass es auch ein paar Leute in der Villa nicht okay finden, weil sie übernimmt keinerlei Verantwortung. Alles, was sie sagt, ist ja, die Linda hat mich halt provoziert und damit ist es gerechtfertigt, dass sie so auf sie einschreit, bis sie weint und auch wirklich abwerten würde. Sie sagt ja, glaube ich, dass sie ein Strich ist oder so, ne, was wahrscheinlich auf die Brüste bezogen ist. Ja, die Linda ja eben keine operierten Brüste hat. Und ich finde das einfach wirklich erschreckend. Ich finde es auch ein bisschen schlimm, dass das so gezeigt wird, ohne das einzuordnen. Und für mich ist es so ein typisches Gewalt erzeugt Gewalt. Also die Jenny hat sich irgendwie auch angegriffen gefühlt von dieser Zwerg, von diesem Zwergkommentar von der Linda und rechtfertigt damit, dass sie selber eben noch gewaltvoller wird. Das ist eigentlich eine typische Gewaltspirale, die hochgeht. Aber ich finde einfach nicht in Ordnung, dass da keine Verantwortung übernommen wird für das eigene Verhalten und nicht einfach mal gesagt wird, ja, oh, da bin ich ein bisschen drüber gewesen, sondern Jenny sagt die ganze Zeit danach ja nur, ja, die Linda ist es schuld und die ist respektlos. Und ich verstehe noch nicht mal, was die mit respektlos meint. Es ist Lindas gutes Recht, den Lukas kennenlernen zu wollen. Das ist das Format, das ist aber auch das echte Leben. Man darf Menschen kennenlernen. Und Jennys Wut ist falsch adressiert bei Linda. Die gehört eigentlich zum Lukas. Und ich finde es wirklich schlimm.
Ich fand es auch richtig schlimm, dazu zu schauen. Denn ich finde, die beiden kommen auch einfach von zwei so völlig verschiedenen Ebenen. Ne? Ich finde, man hat bei der Jenny total das Gefühl, dass die das gewöhnt ist, sich so einen Schlagabtausch mit Menschen zu liefern. Dass die gewöhnt ist, so zu feuern. Und es tut mir leid für die. Denn es tut mir wirklich leid, dass die in einer Umgebung anscheinend sich befindet, wo das an der Tagesordnung liegt. Denn ich finde, man merkt ja an, dass sie total Übung darin hat. Und ich finde, man merkt der Linda an, dass sie es nicht gewöhnt ist. Und dass es vielleicht nicht deren Alltag ist. Und ich stelle mir das wirklich schwierig vor, in so einer Situation zu sein und dann nicht dran gewöhnt zu sein, zu feuern. Ich kann absolut verstehen, warum die Linda dann anfängt zu weinen.
Ja, ich hätte auch geweint.
Ich glaube, ich hätte auch geweint. Ich finde das immer wirklich spannend, dass es in so Shows als etwas Gutes dargestellt wird, wenn man die Kapazität hat, direkt so zu feuern und so zu schießen und dass es ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man das dann nicht kann. Dabei würde ich das eigentlich eher als ein gutes Zeichen interpretieren, wenn man da völlig konzerniert steht und nicht wirklich weiß, was man sagen muss, weil das ja eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man nicht an solche Interaktionen gewöhnt ist. Und ich glaube, das spricht auf jeden Fall für dich und für deine Lebensumstände.
Absolut. Und weißt du, was ich auch mal richtig witzig finde? Dass man dann immer sagt, jetzt in dem Fall würde man sagen, die Linda ist ja so emotional geworden. Wut ist eine Emotion. Ich würde sagen, dass die Jenny viel emotionaler war in der Situation als die Linda.
Prinzipien völlig bei dir. Was ich in der Situation eigentlich noch am allerschlimmsten finde, ist, dass der Lukas es auch noch geschafft hat, sich irgendwie so gönnerhaft in dieser Vermittlerrolle es bequem zu machen und behauptet, er würde jetzt zwischen den Stühlen sitzen. Und das zieht sich ja dann auch noch durch die ganze nächste Folge, dass es dann darum geht, dass irgendwie Jenny und Linda etwas miteinander klären müssen und der Lukas dann da so gönnerhaft diese Vermittlerrolle einnimmt. Franzis hat mich so wütend gemacht. Denn das Ganze ist ja entstanden, weil der Lukas schon direkt am Anfang versucht hat, die ganze Zeit Jennys Wut umzulenken und weil Jenny leider das nicht durchschaut hat, sondern voll in diese Falle reingetappt ist.
Ich finde, die sollten mal ein feministisches Coaching bei uns buchen. Und Teil davon wird die nicht die gewaltfreie Kommunikation.
Lieb ich. Nicht, dass ihr denkt, das würde das schon mal geben. Es ist ein Hirngespinst in unserem Kopf. Feministisches Dating-Coaching. Aber ich finde, das sollte es geben. Franzi, wir sollten das einfach mal zum Leben erwecken.
Kommt die Nachfrage, kommt das Angebot.
Franzi, für heute kann ich nicht mehr. Die Folge hat mich fertig gemacht.
Ich würde sagen, dann rappen wir ab.
Wir rappen ab. Ich habe noch so viel auf meinem Zettel stehen. Es sind so viele problematische Dinge passiert. Aber ich glaube, in der nächsten Folge werden auch noch mal viele problematische Dinge passieren. Und wir werden dann wieder für euch da sein. Bis dahin könnt ihr uns gerne bei Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Gebt uns überall 5 Sterne, aktiviert die Glocke, bestellt unbedingt Franzis hervorragendes Buch. Er hat dich auch noch nicht mehr angefasst vor. Und dann sprechen wir uns wieder nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, eine Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.